und ich begrüße Sie zur 38. Ausgabe von Literamur. 2012 habe ich den Schriftsteller Jérôme Ferrari zum ersten Mal getroffen. Für eine Radiosendung mit jungen französischen Autoren und Autorinnen, die über den Algerienkrieg geschrieben haben. In seinem Roman Und meine Seele ließ ich zurück, zeichnet er den moralischen Niedergang eines Mannes nach, der nicht mehr weiß, wo und wann er seine Ehre und seine Menschlichkeit verloren hat. Noch im selben Jahr wurde Ferrari für seinen Roman Predigt auf den Untergang Roms mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis, dem Prix Goncourt, ausgezeichnet. Darin machte er ein korsisches Dorf zur Weltenbühne und eine Bar zu dem Ort, an dem sich die Glaubensgewissheiten des heiligen Augustinus und Leibniz' Beschwörung der besten aller möglichen Welten miteinander verbinden ließen. Jérôme Ferrari ist in Paris aufgewachsen. Er hat Philosophie studiert und dieses Fach viele Jahre an internationalen Schulen in Algier und Abu Dhabi unterrichtet. Seit 2017 lebt der heute 57 Jahre alte Autor wieder fest auf Korsika. In Balco Atlantico und dem mehrfach preisgekrönten, inzwischen auch verfilmten Roman Nach seinem Bilde rechnet Ferrari mit dem blutigen Nationalismus der korsischen Befreiungsbewegung ab. Auch sein jüngstes Werk spielt auf Korsika, selbst wenn der Buchtitel Nor Sentinel auf eine kleine Insel im Indischen Ozean verweist. Die Bewohner von North Sentinel Island verweigern jeden Kontakt mit der Außenwelt. Zuletzt hatte sich 2018 ein junger US-Amerikaner an die Küste gewagt. Er wollte den Indigenen das Evangelium verkünden. Sie töteten ihn mit Pfeilen und vergruben den Leichnam am Strand. Anders als die Sentinelesen sahen alteingesessene korsische Familien in der Beherbergung von Reisenden eher Vorteile. Seit den 1980er Jahren verkauften sie Land, verwandelten Schafställe in Ferienwohnungen, eröffneten Souvenirläden und verdienten ein Vermögen. Ferraris Roman spielt in unserer Gegenwart. Er kreist um die negativen Auswirkungen des Massentourismus und um die grundlegende Frage, ob es eine ehrliche Beziehung zwischen Einheimischen und Reisen geben kann. An den Anfang von Nor Sentinel setzt Jérôme Ferrari eine sinnträchtige Begebenheit.
On raconte encore que dans l'après-midi du 3 janvier 1855, malgré la vénérable prophétie annonçant la ruine de la ville sainte, peu de temps après qu'un infidèle l'aurait impunément souillé de sa présence.
Man erzählt auch, am Nachmittag des 3. Januar 1855 habe Sultan Ahmad ibn Abu Bakr der ehrwürdigen Prophezeiung zum Trotz, die heilige Stadt werde untergehen, sobald ein Ungläubiger sie mit seiner Anwesenheit straflos besudelt haben würde, Captain Richard Francis Burton die Erlaubnis erteilt, durch die bislang makellosen Pforten seiner Stadt herabzuschreiten. Er gewährte ihm eine zweifelhafte Gastfreundschaft von 10 Tagen, nach deren Ablauf er ihn gesund und wohlbehalten ziehen ließ. Ein Privileg, das bislang kein einziger Europäer genossen hatte. Hätte er wissen können, dass Harar 1875 fallen sollte, hätte Ahmad ibn Abu Bakr wahrscheinlich nicht den fatalen Fehler begangen, Captain Burton zu verschonen. Und er hätte damit recht gehabt.
Donc voilà le début du roman Nor Sentinel. J'avais parlé tout au début.
So beginnt der Roman Nor Sentinel. Ich hatte eingangs von den Einheimischen der Pazifikinsel North Sentinel gesprochen. Die Indigenen und Captain Burton stehen für 2 verschiedene Einstellungen gegenüber dem Fremden. Man kann ihn töten oder man schlüpft in seine Haut, um ihn besser der Nähe beobachten zu können. Haben Sie die historische Person Richard Francis Burton eingeführt, um zu zeigen, dass Reisende immer potentielle Betrüger sind?
Pour montrer que les voyageurs sont toujours des trompeurs potentiels.
Des dangers potentiels en tout cas, et ce voyage de Burton à Harar a été entrepris précisément parce que lui savait que la prophétie qui annonçait la ruine de la ville si un étranger rentrait dedans sans et s'en échappait sain et sauf existait.
Burton reiste nach Harar, weil er von der Prophezeiung wusste, die den Untergang der Stadt ankündigte, wenn ein Fremder sie betreten würde und sicher wieder herauskäme. Er suchte diese Art Herausforderung. Ich glaube, er liebte das. Und interessanterweise habe ich von dieser Geschichte erst recht spät erfahren. Mir war klar, dass North Sentinel Island eine Art Paradigma sein würde für die, wie soll ich sagen, radikalste Art der Behandlung von Neuankömmlingen. Burton schreibt in der zweiten Nacht, die er in der Zitadelle verbringt, dass es für ihn seltsam ist, in dieser Stadt zu schlafen, obwohl er weiß, dass er der kommende Fluch der Stadt ist und dass seine Anwesenheit ihren Untergang ankündigt.
Pour lui de dormir dans cette ville dont il sait qu'il va, qu'il sait qu'il en est le fléau à venir et que sa présence annonce la ruine.
Il y a plusieurs fils narratifs dans North Sentinel qui tournent autour des effets négatifs. Du tourisme de masse, lassitude.
In ihrem Roman North Sentinel gibt es mehrere Erzählstränge. Ich fasse die zentrale Episode mal kurz zusammen. Es gibt einen korsischen Einheimischen und einen Reisenden vom Festland. Die beide fühlen sich aus unterschiedlichen Gründen gedemütigt. Alexandre ist ein Junge aus der Familie Romani und der Sohn einer Cousine des Erzählers. Er führt ein Restaurant. Ein Gast, der mit seiner Familie seit vielen Jahren auf der Insel Urlaub macht und Alexandre seit seiner Kindheit kennt, sie sind fast gleichaltrig, kommt mit Freunden zum Essen. Der junge Romani serviert einen überteuerten Wein. Die Gäste denken, dass er sie abzocken will und planen, am nächsten Tag wieder im Restaurant zu essen, aber eine eigene Flasche mitzubringen. Sie wollen dem Geschäftsführer Alexandre Romani zu verstehen geben, dass sie sich nicht täuschen lassen. Am Tag darauf ersticht Alexandre Romani den jungen Franzosen auf offener Straße vor vielen Zeugen. Hat verletzte Ehre ihn zu dieser Tat getrieben oder ein viel älterer, tief verwurzelter Hass auf alle, die von außerhalb kommen?
Ou une haine bien plus ancienne, profondément ancrée envers tous ceux qui ne sont pas du pays.
Je pense pas, moi, en tout cas, après les interprétations sont toujours ouvertes quand un texte existe, que le fond de cette affaire soit une haine viscérale de l'étranger, mais plutôt une forme d'humiliation, pas même réelle, mais qui est causée par le fait que quelque chose se passe dont il pense qu'il ne devrait pas le supporter.
Ich denke nicht, dass ein tief verwurzelter Hass auf Fremde der Auslöser war. Es geht eher um eine Art Demütigung, die viel über das Selbstbild des jungen Täters aussagt. Er denkt, dass die Provokation sein Image beschädigt. Weil er seiner Eigenwahrnehmung unbedingt treu bleiben will, reagiert er so gewalttätig auf diese belanglose, lächerliche Geschichte. Das Missverhältnis von Ursache und Wirkung hat mich immer interessiert. Es schockiert mich oft. In Zeiten des Massentourismus wird der reale Mensch nicht mehr wahrgenommen. Man läuft mit Fantasiebildern im Kopf herum. Aber am Ende ist es immer eine Person aus Fleisch und Blut, die den Preis für dieses Missverständnis zahlt.
Chacun a affaire qu'à l'image fantasmée qui se fait de l'autre et pas à la personne humaine en chair et en os. Et bien sûr, c'est toujours la personne humaine en chair et en os qui finit par payer le prix de ce malentendu-là.
Et le rapport déficient, c'est des deux côtés, bien sûr.
Für diese unzulängliche Beziehung sind beide Seiten verantwortlich?
Oui, oui, bien sûr, des deux côtés. Les conditions de possibilité d'une rencontre réelle entre des gens qui sont pas du tout exclus par le fait de voyager. Ces conditions, elles sont pas du tout réunies dans le cadre du tourisme de masse. Elles peuvent pas l'être.
Ja, ja, natürlich. Der Massentourismus schließt wirkliche Beziehungen aus. Die Beziehung zwischen Einheimischen und Reisenden beruht auf Verkauf und Konsum. Das macht es unmöglich, eine echte menschliche Beziehung aufzubauen. Absolut unmöglich.
Qui me paraît rendre absolument impossible toute relation humaine authentique. Absolument impossible.
Avec le narrateur sans nom, vous avez créé.
Mit dem namenlosen Erzähler haben Sie eine Figur geschaffen, deren Lebensweg ein wenig dem Ihren ähnelt. Wie der Erzähler haben Sie im Ausland gelebt und nach vielen Jahren wieder eine Stelle als Philosophielehrer auf Korsika angetreten. In den Augen des Heimkehrers kann sich niemand auf Korsika der übermächtigen Präsenz der Urlauberhorden entziehen. Aber auch die Korsen, die vom
Tourismus profitiert haben, werden hart kritisiert, insbesondere die Familie Romani. Der Erzähler fällt ein sehr hartes Urteil über diese Familie, die er als eine Dynastie von Schurken beschreibt. Und ich möchte, Jérôme Ferrari, dass Sie eine wunderbar satirische Passage lesen, die auf die Dummheit der Familie Romani abzielt.
Les Romani traversaient tous l'existence avec la douce certitude d'appartenir, depuis des temps immémoriaux, à une race élue de seigneurs.
Die Romanis lebten ihre gesamte Existenz jeweils in der süßen Gewissheit, seit Urbeginn einem ausgewählten Geschlecht von Landesherren anzugehören. Und so glaubte Philipp mit unfassbar entwaffnender Naivität, die wenigen groben Megalithen, die das jämmerliche archäologische Erbe der Gegend ausmachten, wären zu einer Zeit, als die steinverzierten Tore der mykenischen Paläste bereits in ihrem Gold erstrahlten, von seinen Stammesvätern errichtet worden. Die traurige Tatsache, dass ihre männlichen Erstgeborenen ausnahmslos Vornamen von Königen, Kaisern oder antiken Helden bekommen, ist wahrscheinlich ein besonders deutliches Zeichen für ihren Größenwahn und ihr fehlendes Gespür fürs Lächerliche. Die Romanis, das Banner der Kulturlosigkeit hochhaltend und je höher, desto stolzer, wussten über die genaue Herkunft der historischen oder legendären Persönlichkeiten, die diese Namen berühmt machen, ganz offensichtlich nicht Bescheid. Und wie ihr grotesker Stammbaum verrät, war es ihnen auch niemals seltsam erschienen, dass ein Hektor einen Achill zeugen oder Hamilkar Scipios Großvater sein konnte.
Der Erzähler in North Sentinel macht sich über die Unbildung der Romanis lustig. Er distanziert sich von ihnen, obwohl einer von ihnen sein bester Freund war und mit seiner Cousine verheiratet ist. Der Erzähler erhebt sich zwar über diese Familie, die ihrerseits die intellektuelle Bourgeoisie verachtet, aber er kann sich auch nicht von ihr lösen. Ich finde, es ist ein kluger erzählerischer Schachzug. Der Erzähler gehört zum inneren Kreis und er nimmt eine außenstehende Position ein. Er fragt nach einer möglichen Mitverantwortung für die Eskalation des Konflikts und der Bluttat des jungen Romani.
Alors, le point le plus important pour moi, et c'était, ça faisait partie du projet, et c'est, ça a sans doute contribué beaucoup, au plaisir que j'ai eu à le mener, c'est que le narrateur est absolument pas fiable, évidemment. Il est ni fiable, ni particulièrement aimable.
Für mich war es absolut wichtig und es hat meine Freude beim Schreiben gesteigert, dass der Erzähler selber kein vertrauenswürdiger Charakter ist, auch kein besonders liebenswürdiger. Sein Umfeld beurteilt er mit grausamer Klarsicht, aber mit sich selbst ist er nachsichtig. Man spürt, dass er eifersüchtig ist und ihm nichts daran liegt, seinen besten Freund Philippe Romani objektiv zu beschreiben. Der Erzähler hat eine Langzeitgeliebte, aber er kann Philipp einfach nicht verzeihen, dass er seine Cousine geheiratet hat. In die ist er nämlich selbst seit seiner Jugend verliebt. Es ist ihm unmöglich, diese Liebe zu offenbaren. Er gehört zum inneren Familienkreis und nimmt doch eine außenstehende Position ein. Seine Sicht speist sich aus einer stillen Wut, einem alten Groll. Natürlich ist ihm bewusst, dass es im Geschäft mit dem Tourismus nicht nur Menschen gibt, die unschuldige Opfer ausnutzen. Es gibt hier strukturelle Probleme und die lassen menschliche Beziehungen gewissermaßen wie Kollateralschäden erscheinen. Man sucht vergeblich nach Opfern und Schuldigen. Es gibt keine einfache Lösung. Der Geldsegen, für den der Massentourismus sorgt, so verachtenswert er auch sein mag, ist natürlich immer noch ein Geldsegen. Der Erzähler beschuldigt andere, vom Massentourismus zu profitieren, stellt sich selbst aber nie in Frage.
Der Erzähler nennt sich einen doppelt Abtrünnigen. Warum?
Pourquoi?
Alors normalement c'est une réponse qu'on aura plus en détail dans la suite parce que le North Sentinel est censé être le premier volet d'un triptyque. Alors pas une
In einem der nächsten beiden Bücher werde ich ausführlicher darauf eingehen. North Sentinel ist der erste Teil eines Triptychons. Es wird auch andere Charaktere geben, aber ich hoffe, dass ich die Geschichte der doppelten Apostasie wieder aufnehmen kann. Bei North Sentinel ist es so: Der Erzähler ist abtrünnig. Erstens, weil er seine Insel verlässt und zweitens, weil er zurückkehrt und dafür wieder einen Ort verlassen hat. Er kann vor sich selbst nicht verbergen, dass er während der ganzen Zeit, die er von der Insel entfernt lebte, eine schreckliche Sehnsucht nach dem Verlorenen verspürte. Er verleugnet sich also ein zweites Mal, indem er an den Ort zurückkehrt, dem er entfliehen wollte.
En retournant piteusement à ce qu'il avait voulu fuir et qu'il a même pas été capable de fuir correctement.
Die Begegnung, der wirkliche Austausch mit den anderen scheinen unmöglich. Bleibt man also besser nur unter sich und richtet sich in Melancholie ein?
Alors non, je peux avouer que je suis pas d'un optimisme débridé, certes, mais je suis quand même pas aussi radicalement pessimiste que ça.
Also nein, ich bin bestimmt kein glühender Optimist, aber so radikal pessimistisch bin ich nun auch wieder nicht. Authentische Beziehungen zu anderen Menschen zu entwickeln, ist kompliziert, aber möglich. Zum Glück, denn sonst wäre das Leben nicht nur schwierig, sondern auch ziemlich ohne Sinn. Was das Unvermögen angeht, sich zu verändern, so muss man sich nur das Leben von Richard Francis Burton anschauen. Er sprach unzählig viele Sprachen und Dialekte. Egal wo er war, kleidete er sich wie die Einheimischen. Und es war ihm eine Ehre, nicht als Engländer erkannt zu werden. Es ist ihm sogar gelungen, als Pilger verkleidet Zugang zur Kaaba in Mekka zu bekommen. Und doch habe ich den Eindruck, all diese Versuche, ein anderer zu sein, scheiterten. Er hätte vergessen müssen, worum er sich bemühte. Es gelang ihm nicht. Das schafft keiner. Die Dialektik zwischen dem Selbst und dem Anderen, die Faszination, die vom Anderssein ausgeht, interessiert mich sehr.
C'est celui d'essayer justement d'être quelqu'un d'autre que soi-même, ce qu'évidemment on n'essaye pas quand on est vraiment quelqu'un d'autre. Cette dialectique entre le soi et l'autre, la fascination que peut provoquer l'altérité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Vous décrivez des scènes extrêmement drôles et cyniques, comme celle des ateliers de team building dans une bergerie.
Sie beschreiben einige äußerst lustige und auch zynische Szenen, wie zum Beispiel die Teambildungsworkshops in einem Schafstall in 1200 Meter Höhe. Die Übungen in Selbstoptimierung sind anstrengend und die Teilnehmer frieren. Sie werden mit einem Konzert junger Korsen belohnt. Ihr Auftritt soll authentisch lokal wirken, aber sie singen nur italienische und lateinamerikanische Widerstandslieder. Alles ist falsch. Aber die Hölle scheint auch lustig oder sagen wir komisch zu sein. Haben Sie den Roman als Tragikomödie konzipiert?
Ah oui oui, moi ce qui m'intéresse beaucoup puis j'ai pas fait c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué énormément, mais là le thème l'imposait en quelque sorte hein, parce qu'il y a des choses qui sont tragiques mais comme elles se déroulent en fait de manière ridicule, il fallait que je voulais qu'en fait le côté grotesque pas contredise mais renforce l'aspect tragique et que
oh ja, unbedingt. Das Thema gibt diese Mischform geradezu vor. Es passieren tragische Dinge, aber sie ereignen sich auf eine banale, lächerliche Weise. Die groteske Seite verstärkt den tragischen Aspekt des Dramas. Das Lustige ist nicht zwangsläufig etwas Positives. Es gibt einen Satz von Schopenhauer, der mich immer sehr zum Lachen gebracht hat. Schopenhauer übertreibt gern. Mich amüsiert seine Wut. In Die Welt als Wille und Vorstellung sagt er, dass uns in der schrecklichen Tragödie, die das Leben ist, nicht einmal die Würde des tragischen Helden gelassen wird. Wir sind gewissermaßen dazu verurteilt, die Rolle des bemitleidenswerten Narren einzunehmen. Schopenhauer sagt das mit einem verzweifelten Unterton in der Stimme. Seine Feststellung hat nichts Lustiges, und doch ist sie es. Ich wollte diesen Gegensatz näher betrachten, zumal wir in einer Zeit leben, in der es immer schwieriger wird, zu parodieren und zu karikieren. Ganz einfach, weil die Realität unsere Vorstellungen längst übersteigt. Die Teambuilding-Szene ist fiktiv, aber sie hätte sich in Wirklichkeit genau so abspielen können.
Qui sont réels. Et en essayant d'imaginer la chose la plus ridicule, la plus grotesque, la plus pitoyable, je sais que j'aurais échoué à imaginer quelque chose de mieux que ce que le réel avait à nous offrir. Et donc je m'en suis à peu près contenté et servi. Hein. Oui, oui.
À la fin, le narrateur cherche un bar. Mais il se trouve comme dans une ville fantôme. C'est le mois de novembre. Les vacanciers sont partis.
Am Ende sucht der Erzähler nach einer Bar, aber er hat das Gefühl, durch eine Geisterstadt zu irren. Es ist November. Die Urlauber sind abgereist. Die Stadt erinnert ihn an ein Ruinenfeld. Und er kann nicht anders, als den Zorn des jungen Alexandre zu bewundern. Sei also mein Zorn, schreiben sie. Und an anderer Stelle, aber dein Zorn, mein Junge, ist nicht ohnmächtig. Man hat den Eindruck, dass sie doch an der Seite des Mörders stehen.
Ce que fait le narrateur qui passe, qui commence par traiter son petit cousin Alexandre qui a poignardé le jeune Continental, il le traite très mal, il le méprise, il le traite d'imbécile et en même temps.
Der Erzähler behandelt Alexandre, seinen Cousin zweiten Grades, schlecht. Er verachtet ihn. Er nennt ihn einen Dummkopf und gleichzeitig beneidet er ihn am Ende dafür, dass er in der Lage war, Gewalt anzuwenden. Er selber wäre dazu nicht fähig. Es gibt eine radikale Form der Ambivalenz in der Beziehung des Erzählers zu den Romani. Er versteht den Charakter der Familie, ihre Weise, heftig auf Beleidigungen zu reagieren. Das ist ziemlich mediterran und machohaft. Ich fand es interessant zu sehen, dass das, was er aus intellektueller Sicht aufs Schärfste verurteilt, ihm gleichzeitig emotional nahe geht. Natürlich geht es mir nicht darum, am Ende noch eine dramatische Wendung zu konstruieren. Ich wollte ein Maß für diese Ambivalenz finden, ein Maß für die kalte Wut des Erzählers über den Zustand der Welt. Denn er findet keinen angemessenen Ausdruck für sie. Und so geht ihm durch den Kopf, dass ein sinnloser, dummer, gewalttätiger und unverzeihlicher Mord eine Antwort sein kann, die besser ist als gar nichts.
Et au finalement, il arrive presque à penser qu'un meurtre gratuit, stupide, violent et impardonnable est finalement une réponse qui vaut mieux que rien du tout.
C'est intéressant parce que le père d'Alexandre, Philippe, quand j'ai pensé à l'épisode que vous entreglissez sur...
Ich denke jetzt an eine Episode, die Sie über Pierre-Marie Romani erzählen, der in den 30er Jahren die Dominati-Brüder getötet hatte. Als er nach Hause kommt, fragt ihn sein Vater, was er tun will, ob er sich stellen wird. Er sagt nein. Und der Mörder spürt zum ersten Mal, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Dann beginnt ein Leben im Versteck. Philippe, der Vater des jungen Attentäters Alexandre, akzeptiert die Messerattacke nicht. Er selbst wird seinen Sohn bis zu den Türen der Gendarmerie begleiten. Die Zeiten haben sich geändert.
Aux portes de la gendarmerie, donc il y a du temps qui est passé.
Il y a du temps qui est passé et le jeune Alexandre vit encore dans une image fantasmée de la violence des bandits d'honneur, etc. Alors que bon.
Die Zeiten sind andere, aber in Alexandres Kopf ist das Fantasiebild des gewalttätigen, ehrenvollen Banditen noch lebendig. Die Geschichte, die ich im Roman erzähle, ist vollkommen erfunden, aber historisch betrachtet überhaupt nicht abwegig. Mit Ehre hat sie nichts zu tun. Ich zeige einen Menschen, der verfolgt wird und dessen Schwäche und Angst sich in mörderische Wut verwandelt. Das ist nicht romantisch, aber es wird von Alexandre so erlebt. Alexandres Vater Philippe ist nicht begeistert, dass sein Sohn bewiesen hat, dass er in der Lage ist, jemandes Leben auszulöschen oder zu gefährden. Er ist nicht stolz darauf. Der Erzähler schildert immer wieder, was für ein schlechter Mensch Philippe ist. Aber auf den Erzähler kann man sich absolut nicht verlassen. Wenn man den Roman liest, sieht man, dass man Philippe eigentlich nichts vorwerfen kann, außer dass er reich ist und ein ziemlich protziger Typ.
Que ça en fait, et quand on lit le roman, on voit pas franchement ce que les gens qui vivent à côté de lui ont à lui reprocher, si ce n'est qu'il est riche, exubérant et mais effectivement, il rentre pas dans ces illusions-là.
Les cinq chapitres du roman, si l'on parle maintenant de la forme du roman.
Die fünf Kapitel ihres Romans bestehen aus 13 Erzählungen und drei kurzen Theorien über die Hölle. Die Erzählungen haben beschreibende Titel. Der Roman ist von seiner Form her klar strukturiert, aber die Sprache ist sehr flüssig. Es gibt lange, kunstvolle Satzkaskaden. Man möchte das Buch laut lesen. Es hat etwas von einem großen Gesang.
Alors, j'avais des partis pris formels au départ qui me paraissaient.
Ich wollte, dass es eine Form von Kontinuität gibt, dass der Text fließt und man gleichzeitig im Inneren kleine Geschichten ausmachen kann. Jede kann für sich stehen. Aber im Zusammenspiel ergeben sie einen Roman. Sie werden nicht kompiliert, das ist keine Playlist. Deshalb ist der Roman in 5 Kapitel unterteilt, die sich wiederum in kleine Geschichten aufspalten. Ich wollte wirklich eine Einheit, die sich in Elemente auflösen konnte, ohne dass diese völlig isoliert wirken.
Une unité qui pouvait se dissoudre un peu en éléments, mais pas en éléments trop discrets et trop quantifiés, pas au point qu'on puisse les isoler complètement.
Il y a aussi parfois des images qui sont reprises mot par mot dans le monologue intérieur du narrateur.
Es gibt auch Bilder, die Wort für Wort in den inneren Monolog des Erzählers übernommen werden und sich dann doch einem anderen Gedanken öffnen. Ich denke zum Beispiel, jetzt nehme ich das Buch, das war das letzte Kapitel, es beginnt: Ich sah andere Meere von fremdartiger Farbe. Ich sah bei Sonnenuntergang auf den Kronen der Dünen die Sandkörner der Wüste tanzen, wie unter dem sanften Hauch von unsichtbaren Kreaturen, zur Stunde, da man die Anwesenheit Gottes in der Schönheit der Welt zu erahnen glaubt. Und dann, ein paar Seiten später, ich habe es hier markiert. Ich habe andere Meere von fremdartiger Farbe gesehen und die Sandkörner der Wüste, wie sie tanzten auf den Dünen bei Sonnenuntergang. Und doch war es mir nie gelungen, mir selbst fremd zu werden. Nicht mehr und nicht weniger, so fürchte ich, wie Captain Burton, der ja doch so viele Männer zugleich war. Und wahrscheinlich ist dies auch der Grund, warum ich nach meiner Rückkehr noch immer nicht darum gebeten habe, wieder gehen zu dürfen.
Ja, effectivement des motifs. Bon, on raconte encore et effectivement le motif le plus évident parce que c'est la très belle formule par laquelle Scheherazade recommence ses contes au milieu de la nuit.
Es gibt tatsächlich Motive. Mit man erzählt sich auch, zitiere ich Scheherazade und wie sie ihre Märchen in Tausend und eine Nacht einleitet. Hier geht es um die innere Logik eines Textes. Ein literarischer Text gehorcht keiner Ereignislogik. Er gehorcht keiner Logik, die dem normalen Ablauf der Zeit entspricht. Er kann vielen verschiedenen Logiken gehorchen. Hier ist es ein wiederkehrendes Motiv, das eine neue Bedeutung gewinnt oder sich plötzlich etwas anderem öffnet. Es gibt kleine Verschiebungen, die wie ein Echo wirken. Es gibt eine sprachliche Struktur und eine tiefere Logik, die von den Ereignissen überdeckt wird. Was literarische Fiktion bewirken kann, das hat mich als Leser immer sehr beeindruckt.
Es gibt Dinge, die mich immer, moi en tant que lecteur, beaucoup frappé dans ce que pouvait faire la fiction littéraire.
Und das war die 38. Ausgabe von Literamur mit Sigrid Brinkmann, Jérôme Ferrari und Thorsten Föste, der die deutschen Worte des Autors gelesen hat. Dafür einen großen Dank. Für die nächste Folge bin ich mit der Historikerin und Schriftstellerin Magdalena Seiger verabredet. Ihr Buch »Am Wasser das Haus« ist im Januar bei Nautilus erschienen. Wir treffen uns am Wannsee, im Garten und im Haus des Malers Max Liebermann.